Das Oberthema ist durch die Lesung schon angeklungen, Wahrheit. Ich lese noch einmal Worte aus dem Johannesevangelium im 17. Kapitel dazu. Jesus kündigt seinen Weggang zum Vater zurück an und sagt: Jetzt komme ich zu dir zurück, aber dies alles wollte ich noch sagen, solange ich bei ihnen bin, damit meine Freude auch sie ganz erfüllt. Ich habe sie deine Worte gelehrt, und die Welt hasst sie deswegen, weil sie ebenso wie ich nicht mehr zu ihr gehören. Dennoch bitte ich dich nicht, sie aus der Welt zu nehmen, aber schütze sie vor der Macht des Bösen. Sie gehören ebenso wenig zur Welt wie ich. Lass sie dir immer ähnlicher werden und der Wahrheit gehorchen. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt, und für sie gebe ich mein Leben hin, damit ihr Leben dir gehört. Liebe Gemeinde, mit der Wahrheit ist es eine lange Geschichte in unserer Geschichte. Früher, da hat man noch mehr daran geglaubt, dass man die Wahrheit finden kann, weil man noch mehr daran glaubte, dass es Wahrheit überhaupt gibt. Und Wahrheit, das verstand man allgemein so, dass man damit die objektive Wahrheit meinte. Und die ist immer vorgegeben. Und der Mensch muss nun in seinen begrenzten Möglichkeiten Erkenntnis zu haben, weil ein Mensch ist immer begrenzt und die Wahrheit, die ihn umgibt, ist viel größer, versuchen, durch seine subjektive Erkenntnis Zugang zu dieser objektiven Wahrheit zu bekommen. Man glaubte, dass das durch aufrichtiges Forschen geht, durch aufrichtiges Erkennen. Und man glaubte, dass eigentlich deswegen die Erkenntnis der Wahrheit möglich ist, weil Gott ein wahrer Gott ist und weil er eine Schöpfung geschaffen hat und einen Menschen in diese Schöpfung hineingesetzt hat, der auch mit der Suche nach der Wahrheit begabt ist. Und irgendwie muss es dann ja ein Zusammentreffen geben. Und so hat man Naturwissenschaft im besten Sinne als Gottesdienst verstanden. Man hat in der Kunst, wie wir alle wissen, und wir können das auch nachprüfen, wenn wir in den Museen durch die Räume gehen, die die früheren Jahrhunderte betreffen, vielmehr immer diesen Zusammenhang mit dem christlichen Glauben gesehen. Heute leben wir in einer ganz anderen Zeit. Wir glauben oft nicht einmal mehr, dass es Wahrheit gibt, zumindest nicht die objektive Wahrheit, die für alle gilt. Und manchmal fürchte ich, dass wir uns aus einem falschen Grund über den Frieden freuen. Frieden hat es gegeben, zum Teil an den Universitäten. Die wilden Jahre der Unruhen sind vorbei. Aber nicht nur aus einem Grund, über den wir uns freuen können, sondern auch, weil man einfach aufgegeben hat. Da ist eine Lähmung eingetreten. Und wenn Sie heute mit jemandem sprechen über die Wahrheit des christlichen Glaubens, da kann Ihnen gut passieren, was mir passiert, dann wird gesagt: Das ist alles wunderbar, dass du an Jesus Christus glaubst. Ich glaube eben an was anderes. Und beides ist deswegen wahr, weil es ja sowieso die alle umfassende Wahrheit nicht gibt, sondern nur deine Wahrheit und meine Wahrheit. Und deswegen bist du okay und ich bin okay, denn du bist aufrichtig und ich bin aufrichtig. Und deswegen ist alles so ein bisschen beruhigt. Und jeder sucht sich seine eigene Wahrheit zurecht. Aber Gott provoziert und er möchte Unruhe wieder hineinbringen in diese scheinbar beruhigten Gespräche. Und deswegen ist es eine große Herausforderung für uns, wenn wir in Kontakt mit den Menschen von heute dann sagen müssen: Nein, ich muss dir erklären, wenn ich von Wahrheit spreche, also nicht, dass wir denken, wir wären nicht auch begrenzt und würden in manchen Dingen nur die relative Wahrheit wissen, aber wenn wir von der Wahrheit Gottes sprechen, dann meinen wir etwas anderes. Dann meinen wir eine Wahrheit, die gilt früher, heute und morgen. Dann meinen wir eine Wahrheit, die gilt, weil sie ewig ist. Also objektive Wahrheit, alles umfassende Wahrheit, göttliche Wahrheit, Wahrheit, die für alle gilt, ob sie daran glauben oder nicht. Welche Brille sie aufhaben, mit welcher Brille sie die Welt betrachten oder nicht. Jemand sehr Berühmtes, der das eingeleitet hat, dass das heute alles so relativ geworden ist, man nennt das Pluralismus, und das war der Nietzsche, auch ein Pfarrerssohn, der dann einer der ganz großen Kämpfer gegen das Christentum wurde und gegen Gott. Nietzsche hat gesagt, damals schon, er war ein Prophet, er hat es vorausgesehen, was kommt, es ist nichts mehr wahr und darum ist alles erlaubt. Es ist nichts mehr wahr und darum ist alles erlaubt. Aber Jesus, das haben wir eben gehört, hat gesagt, das ist einer meiner ganz großen Aufträge, warum ich in diese Welt gekommen bin, Zeuge zu sein für die Wahrheit. Für die Wahrheit zu zeugen. Und dann sogar diesen skandalösen Satz, ich bin die Wahrheit. Das heißt, bei der Suche nach der Wahrheit, da kommst du bei mir sogar an das Ende, weil ich bin es. Ich habe gar nicht mehr die Möglichkeit, weiterzuweisen auf jemand anders hin, sondern ich bin es in Person. Und das ist das Großartige, dass Wahrheit im Wort Gottes, in Jesus Christus, sogar noch Gestalt angenommen hat. Es wäre schon wunderbar, wenn wir heute Morgen uns neu darüber freuen könnten, dass wir das Wort der Wahrheit in schriftlicher Form haben in der Bibel. Aber das Wunderbare ist, dass Gott das noch viel ganzheitlicher hat Wirklichkeit werden lassen und Jesus Christus als Person gewordene Wahrheit in die Welt sandte. Und so können wir ganzheitlich sehen, was Wahrheit bedeutet. Nicht nur Wahrheit im Wort, sondern nicht nur Wahrheit im Denken, sondern Wahrheit auch in der Tat. Und das heißt, so will Gott, wie wir wahrhaftig sind, als Menschen, die in seinem Bilde geschaffen sind, so wie Jesus war. Ihm immer mehr ein bisschen ähnlicher. Wir wollen aber zugeben, dass es einfach schwierig ist. Vieles von dem, was wir sagen, ist einfach nur relativ wahr. Damit müssen wir uns abfinden und das gehört auch zu einer großen Bescheidenheit. Selbst die größten theologischen Lehrer, für sie gilt, oder die Prediger, dass sie nur Stückwerk wissen, dass sie auch sich irren. Und es gehört zur Demut, das zuzugeben. Wir wissen und erkennen nur Stückwerk, sagt die Bibel selbst. Und wir irren alle mannigfaltig. Deswegen tut es gut, auch in Bezug auf die Auslegung von Gottes Wort, immer wieder das zu beherzigen, was auch hier bekannt ist, wenn wir in Hauskreisen zusammenkommen oder persönlich die Bibel lesen, dass wir auch vorher ruhig beten und die Hände falten und Gott darum bitten, dass er uns durch seinen Geist hilft, sein Wort so zu verstehen, dass es uns auch in alle Wahrheit führt. Denn das ist die Aufgabe, die Jesus dem Heiligen Geist, die Jesus nannte, dass der Heilige Geist diese Aufgabe hat. Der Geist der Wahrheit wird gesendet werden, nachdem Jesus die Welt verlassen hat. Und eine seiner Aufgaben ist, er wird uns in alle Wahrheit führen, Schritt für Schritt, Stück um Stück. Aber zugeben müssen wir trotzdem, dass im normalen Lebensumfeld das so eine Sache ist mit der Wahrheit. Wenn ich Sie jetzt heute Morgen sagen würde, stellen Sie sich vor, Sie sind hier in der Kirche und es ist ziemlich warm, auch ohne Heizung, ja. Und ein Bekannter aus der Antarktis würde nach dem Gottesdienst fragen, wie war es denn heute Morgen im Gottesdienst? Und Sie sagen, es war ziemlich warm. Dann würde ein Bekannter aus der Antarktis diese Antwort ganz anders verstehen, als eine wahre Aussage von Ihnen immerhin, als einer, der aus der Sahara anruft und sagt, wie war es denn heute Morgen bei euch im Gottesdienst? Und Sie sagen, es war ziemlich warm. Weil aus dem Erlebnisumfeld der Antarktis klingt für ihn der wahre Satz, es war warm, ganz anders als aus dem Erlebnisumfeld Sahara. Die meisten Menschen haben deswegen auch in Bezug auf die großen Fragen leider resigniert und begnügen sich nur noch mit vordergründigen Wahrheiten oder mit Scheinwahrheiten. Und dennoch ist es wichtig, dass wir den Jugendlichen, auch zum Beispiel den Kindern, die jetzt in die Schule gekommen sind, Mut machen, Freude daran zu haben, die Wahrheit über eine Sache rauszufinden. Meistens ist hinter der vordergründigen Wahrheit doch noch eine hintergründige verborgen und es lohnt sich zu studieren. Zum Beispiel, wie es sich nun wirklich mit einer Sache verhält. Bei der Suche nach der Wahrheit geht es ja immer darum, wie ist es nun wirklich mit der Wahrheit? Und wenn ich richtig orientiert bin, dann gab es gestern Abend schon wieder so einen dieser Krimis, wo dann in vielen Gesprächen der Verbrecher oder die Verbrecherin dann unter Druck gesetzt wird und es ist auch richtig so, endlich mit der Wahrheit herauszurücken. Und die Kommissarin hat dann eben doch erreicht, dass irgendwann jemand zusammenbrach und sagte, ich will jetzt sagen, wie es wirklich war. Ich will die Wahrheit sagen. Ich will ehrlich werden. Das spielt vor allem in der Rechtsprechung eine große Rolle und in der Naturwissenschaft und natürlich auch, wenn es um Gott geht. Es geht also bei der Wahrheit immer um die Ermittlung des tatsächlichen Geschehens, wie es wirklich war, die Erforschung der Ursache oder um den tiefen Sinn einer Sache. Es ist nicht einfach im täglichen Leben mit der Wahrheit. Bei wem liegt die wahre Schuld, wenn ein Kind ins Auto läuft und stirbt? Oder die andere Frage, was ist der wahre Hintergrund für die Entstehung des Lebens? Haben die Biologen recht? Oder muss man auch den Biologen manchmal Kritik gegenüberbringen, weil sie ihre biologischen Entdeckungen in ein Weltbild einfügen, das nicht der Wahrheit entspricht? Und müssen wir der Bibel dann mehr glauben, wie die Fakten, die die Biologen rausfinden, in das richtige Wahrheitsgefüge eingepasst werden? Und weil wir da so frustriert sind, dass man die wahre Wahrheit nicht rauskriegen kann über die Dinge, hat man einfach gesagt, wir geben diese ganze Suche auf für eine allgemeingültige Wahrheit, haben wir keinen Platz mehr. Wir haben nur noch das, was für dich wahr ist und für mich wahr ist und wir lassen uns gegenseitig einfach in Ruhe und gelten. Es ist eine großartige Idee, irgendwie Frieden zu machen. Und doch sind wir Christen herausgefordert, immer wieder die Menschen herauszufordern, sich vorzustellen, wir reden von etwas ganz anderem. Wir reden von der großen, wahren Wahrheit Gottes, die für alles gilt. Nicht nur, dass die Bibel da Wahrheit spricht, wo sie über unser Heil spricht oder wie wir auf den Weg zum Heil kommen, sondern die Bibel ist sogar wahr, das ist ihr Anspruch, wo sie auch alle anderen Fragen berührt, menschliche Fragen, Fragen der Ehe, der Familie, Fragen der Naturwissenschaft, Fragen der Geschichte der Menschheit. Die Bibel erzählt uns nicht alles, immer wieder wird nicht unsere ganze Neugier befriedigt, aber sie ist doch viel dicker, als wir denken und das, worüber sie spricht und wenn sie andere Gebiete als die geistlichen Fragen anrührt, dann spricht sie auch die Wahrheit. Ohne Wort gibt es keine Wahrheit. Deswegen hat Gott Jesus Christus als lebendiges Wort in die Welt gesandt. Wir haben einen wunderbaren Satz im 1. Timotheus 2, Vers 4, wo wir Gottes Gedanken kennenlernen. Gott, unser Erretter, will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler, nämlich der Mensch Christus Jesus. Dieser ist der Einzige, der von sich sagen konnte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und deshalb bleibt dieser Skandal bis heute. Wir können nur über Jesus die ganze Wahrheit über Gott finden und mit ihm in der Wahrheit leben. Das heißt ja nicht, wie wir uns gestern darüber unterhalten haben, mit intelligenten Leuten, es war ein richtig anstrengendes Gespräch, wo man auch selber völlig herausgefordert war, das heißt ja nicht, dass in den anderen Religionen nicht auch viele Wahrheiten sind. Zum Beispiel in Bezug auf das Verhalten miteinander haben viele Religionen dasselbe, dass wir den Nächsten lieben sollen. Aber in Bezug auf die Wahrheit über Gott und wie ich mit ihm in Verbindung komme, unterscheiden sie sich oft sehr krass oder über die Wahrheit, wer Gott ist. Und deswegen dürfen wir annehmen, dass wir auch in den anderen Religionen viel Wahrheiten finden, wenn wir uns als Christen auch mit ihnen beschäftigen. Das kann gar nicht anders sein. Denn die anderen Religionen, wenn die Bibel die Wahrheit ist, dann sind die anderen Religionen entfremdete, entartete Erinnerungen daran, wie es wirklich war. Wenn die Bibel die Wahrheit sagt, dass alles begann mit Adam und Eva und mit einem Vertrauensverhältnis zu Gott, dem Schöpfer, dann können die anderen Religionen in dieser Zeit ja noch gar nicht entstanden gewesen sein. Also sind sie alle später entstanden und alle enthalten Erinnerungen an das, wie es wirklich war. Aber durch menschliche Ideen verzerrt, durch menschliche Ideen bereichert, angereichert und verfremdet und zum Teil dann eben entartet. Und deswegen sind wir nicht mehr alle zusammen. Bis in unsere eigenen christlichen Religionen hinein kennen wir nicht nur das, was uns verbindet, sondern das, was uns trennt. Evangelische Landeskirche, katholische Kirche, evangelische Freikirche. Wir sind nicht so ganz zusammen. Wie ist es mit der Wahrheit über Glauben, über Taufe, über Abendmahl? Warum sind wir nicht ganz zusammen? Es ist so schwer, die Wahrheit zu erkennen, die uns eint. Wir haben in Sardinien jetzt erlebt, wie es ist, auch als evangelische Christen in einem wirklich katholischen Land in den Gottesdienst zu gehen und waren so richtig überrascht, dass sogar Vorurteile abgebaut wurden. Im Süden von Sardinien hätte ich nun wirklich nicht erwartet und meine Familie auch nicht, dass wir so eine lebendige Jugend vorfinden mit einem Chor, der Musik macht, wie hier mit Gitarre und Keyboard. Schlagzeug war zwar eingespeist ins Keyboard, nicht wie hier live von Dirk, aber immerhin, es war da. Und die alten Leute mit ihren schwarzen Gewändern und Kopftüchern im Gottesdienst, wie sie da so im Gottesdienst zu finden sind, die haben sich das gefallen lassen. Es war schon interessant. Wir haben dann hinterher auch Kontakt gehabt, haben zusammen gegessen, haben zusammen gesungen, christliche Lieder. Jesus, Vater, unser Vater, haben wir dann auf Italienisch übersetzt und im nächsten Gottesdienst wenigstens den Refrain zusammen auf Italienisch gesungen. Es war ein großes Erlebnis. Padre nostro Padre. Weiter kann ich es nicht mehr auswendig. Und dann soll ich auch ganz herzlich grüßen von dem katholischen Pfarrer des Ortes Teulada, wo sie Rita Angioni, eine Nachbarin aus unserer Straße, der wir diesen Urlaub da mitverdankt haben, weil wir bei ihrer Verwandtschaft untergekommen sind, auch wir haben also diesen Pfarrer aus Teulada kennengelernt und ich soll ganz herzlich grüßen hier heute Morgen aus Sardinien von dem Pfarrer, von dem Priester von Teulada. Also die Bibel müsste doch helfen, dass alle Christen sich vereinigen. Aber dazu gehört auch, dass wir die Bibel akzeptieren, nicht nur verstehen, sondern auch da akzeptieren, wo das Wort der Wahrheit unbequem wird. Und das ist eben, dass wir uns beugen unter das Wort der Bibel. Und leider müssen wir dann gerade aus Deutschland eben berichten, dass viele Theologen eben nicht akzeptieren, dass die Wahrheit des Wortes Gottes sie kritisieren darf, unser Denken ausrichten darf, sondern dass wir uns sozusagen als Richter über die Bibel auf den Richterstuhl setzen und die Bibel oftmals auf die Anklagebank. Gerade gestern bekam ich den Prospekt von einer Zeitschrift, die irgendwie neu in die Lande gehen soll und durchkommen soll und aufkommen soll. Sie heißt wohl Credo. Und die Aktion dieser Zeitung hat vor allem damit zu tun, das Glaubensbekenntnis endlich umzuschreiben, weil es einfach für Menschen von heute, so sagen die, einfach nicht mehr zumutbar ist, das zu glauben und zu vertreten und zu verstehen, was im Glaubensbekenntnis steht. Und eben haben wir es gesprochen. Ist es die Wahrheit über Gott? Der Vater, der Allmächtige, der Schöpfer? Und über Jesus Christus und über den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung der Sünden, ist das die Wahrheit über den Heiligen Geist? Göttliche Wahrheit ist oft eine verborgene Wahrheit, Und Jesus setzt sich bewusst mit der Sendung des Heiligen Geistes dafür ein, dass alle, die ihm nachfolgen, durch seinen Geist nach und nach in die ganze Wahrheit eingeführt werden. Und es setzt voraus, dass sich der Christ von diesem Geist auch leiten lässt, auch beim Bibellesen. Wer sich jetzt nur bei dem leiten lässt, was ihm undenkbar erscheint, und deswegen streicht er das aus der Bibel einfach raus, das ist einfach nicht der Umgang, wie wir mit der Bibel umgehen können. Und so geht leider von unserem Land eine Prägung aus, bisher auch noch oft in alle Welt, dass man sagt, weil es kein Übernatürliches gibt und deswegen kann kein Übernatürliches in die Welt hineinwirken, deswegen müssen wir alles Übernatürliche bei Jesus auch rausstreichen und dann haben wir ihn, wie er in Wahrheit war. Und alles, was er wurde, das wurde er nur durch Stilisierung, durch die Schriftsteller der Bibel, durch die Redaktion der Evangelisten. Und dann hat man ihn zum Gott gemacht. Wir wissen, dass die Bibel es genau rumdreht. Jesus Christus ist Gott, aber in menschlicher Gestalt. Und deswegen konnte die göttliche Kraft jederzeit durchbrechen. Und wenn er wollte, konnte er Wunder tun. Das heißt, das Göttliche umfasst seine Menschlichkeit und durchdringt sie. Und er ist jederzeit wahrer Gott und wahrer Mensch zugleich gewesen. Können wir das erkennen? Einer unserer großen Dichter hat das poetisch wunderschön ausgedrückt, dass wir das eigentlich erkennen könnten. Aber leider ist er nicht durchgedrungen und mit den Worten mehr Licht gestorben. Goethe, er hat gesagt, wäre nicht das Auge sonnenhaft, die Sonne könnte es nie erblicken. Leg nicht in uns des Gottes eigene Kraft, wie könnt uns Göttliches entzücken? Ja, aber er hat es trotzdem bis zum Schluss nicht ganz gefunden und konnte Jesus Christus nicht annehmen. Aber nach Jakobus 1, Vers 18 werden Christen durch das Wort der Wahrheit in ein neues Leben hineingestellt, also wörtlich hineingeboren. Das bedeutet, wir haben dann das Fundament für diese richtige Einstellung zu Gott, Jesus und seinem Geist erhalten. Nämlich, dass wir unter ihm und nicht über ihn richtend, sondern unter ihm uns von ihm richten lassen, das Leben führen. Und die im Wort der Wahrheit gegebenen Maßstäbe müssen anerkannt und übernommen werden, damit wir nicht im Widerspruch zur Wahrheit leben. Das heißt, Jesus betet in diesem tiefen, hohenpriesterlichen Gebet für die Nachfolger, für die Jünger, das heißt für die Christen, dass die von uns erkannte Wahrheit in Denken und Handeln in die Welt kommen soll. Dass wir uns in den vielen Dingen, die uns umgeben, nicht von den weltlichen Maßstäben, nicht von den zeitgeistlichen Strömungen unterkriegen lassen, sondern dass wir wissen, was wir vertreten, das sind absolute Werte. Und es ist nicht leicht, in einer Zeit Christ zu sein, in der diese Werte immer mehr abgelehnt werden. Und deswegen brauchen wir auch diese Kraft des Heiligen Geistes, um in dieser Zeit für die Wahrheit einzutreten. Deswegen gebührt dem Wort Gottes so ein hoher Stellenwert. Gottes Wort ist nicht immer bequem, ist sehr oft unbequem, aber lebensnotwendig, weil es uns den einzigen Weg zeigt. Und wer es ernst nimmt und seinen Glauben in Denken und Leben danach ausrichtet, der wird die Erfahrung machen, dass Gott auch zu seinem Wort steht und dass es uns in die Wahrheit führt. Und so leuchtet uns über die Vergangenheit der Welt, über die Gegenwart der Welt und über die Zukunft der Welt Gottes Wort und alles stimmt, was Gottes Wort sagt, auch über das, was kommen wird. Wenn es wahr ist, dass Jesus Christus gekommen ist, dann wird er auch wiederkommen. Und wenn die unbequeme Wahrheit wahr ist, dass er uns richten wird, dann wird auch das wirklich so geschehen. Und deswegen wollen wir uns von Gottes Wort heute schon richten lassen, damit wir ganz neu ausgerichtet werden können auf Gottes Maßstäbe und damit wir ganz neu dann ausgerichtet auch in diese Welt gehen. Jesus Christus spricht: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Wir gehen im Frieden des Herrn, auch in die kommende Zeit. Ich möchte mich noch persönlich verabschieden für einige Zeit von der Kirchengemeinde. Und zwar werde auch ich in den kommenden Monaten den Studienurlaub, das ist ein großes Privileg eigentlich als Pfarrer, dass unsere Kirche das möglich macht, wahrnehmen. Das heißt, eine Auszeit, in der man weggeht und Neues aufnimmt und Neues studiert, nicht so sehr praktiziert, sondern Neues aufnimmt, um dann mit neuen Impulsen zurückzukommen. Und ich werde sehr gut erreichbar sein, weil unser Büro jetzt auch E-Mail hat. Und da werden Sie dann die E-Mail-Adresse dieser New Yorker Gemeinde, in der ich sein werde, in Amerika, um sie zu studieren und kennenzulernen und Vergleiche mit der Kirche hier in Deutschland anzustellen, auch werden Sie sehr schnell in Kontakt sein können. Ich habe vor ein paar Tagen das erlebt, wie erstaunlich schnell das geht, wenn man da dann mit der Sekretärin in das Büro ein paar Kilometer weiter e-mailt und schon ist man da. Und da danke ich für alles Mitdenken, auch wenn Sie am Gebet an mich denken, dass Gott diese Zeit segnet. Und ich bin froh, dass ich weiß, die Gemeinde hier, die hat auch so viel ehrenamtliche, fähige Mitarbeiter, dass man da mit gutem Gewissen eine Zeit lang gehen kann.